Gottes Segen in der Jugendbibelschule. Manchmal passiert es, dass Menschen mich ansprechen, die mich so ein bisschen kennengelernt haben und fragen vielleicht so etwas wie, warum bist du eigentlich so begeistert? Wie kommt es, dass ein Mensch so positiv sein kann, so begeistert? Und es ist nicht schwer für mich, das zu erklären. Denn ich glaube, dass jeder von uns begeistert sein sollte. Begeistert. Der Heilige Geist ist es, der uns begeistern will und begeistern wird, wenn wir ihn darum bitten. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Das war jene Aussage aus Apostelgeschichte 1, Vers 8, mit der Jesus etwas ankündigte, was es bis zu diesem Zeitpunkt nie zuvor gegeben hat. Nämlich ein allgemeines Zugriffsrecht auf den Geist Gottes selbst. Wir müssen verstehen, im Alten Testament gab es dieses Zugriffsrecht nicht. Da gab es die Propheten, da gab es die Könige und die Priester, die hatten ein begrenztes, limitiertes Zugangsrecht auf Gottes Geist. Aber jeder Einzelne, das war etwas, was Gott tatsächlich schon lange geträumt hat. Ich habe hierüber mal gepredigt von der Weide des Teufels. Albtraum habe ich die Predigt genannt, wer die gerne mal nachhören möchte oder im Internet downloaden möchte. Da habe ich ein bisschen mehr dazu gesagt. Zwei Drittel der deutschen Bundesbürger wissen nicht, was zu Pfingsten eigentlich gefeiert wird. Viele verwechseln das mit Ostern oder geben dem Fest noch ganz andere Gründe. Martin Luther King sagte einmal, wenn die christliche Kirche nicht den Heiligen Geist wiedergewinnen kann, der die frühe Kirche beseelte, so wird sie ihre Glaubwürdigkeit verlieren und abgetan werden als ein für unsere Zeit bedeutungsloser, geselliger Verein. Bis zu meinem 20. Lebensjahr dachte ich, dass die Kirche genau das ist. Nun, es geht um den Geist, der begeistert. Lasst uns doch mal gucken, was die Bibel über diesen Geist noch so sagt. Wer eine dabei hat, Johannes 14, Abvers 15, möchte ich gerne lesen. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Jesus sagt diese Worte. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber, er spricht zu Gläubigen, zu seinen Jüngern, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird sogar in euch. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Das sagte er als Erklärung für seine angekündigte Kreuzigung, die die Jünger ja doch in große Not brachte, dass ihr Meister, auf den sie alles setzten, bald nicht mehr da sein würde. Er sagte, ich lasse euch nicht allein. Ich gebe euch noch etwas Besseres. Denn Jesus Christus im Fleisch war natürlich auch begrenzt wie wir. Er konnte nur an einem Ort zur gleichen Zeit sein, zum Beispiel. Der Heilige Geist aber, den er voraussagte und den er nachher auch sandte, der hatte die Möglichkeit, an jedem Ort zur selben Zeit zu sein. Jedes Herz persönlich zu erforschen. Und er sagte, weil ich lebe, sollt ihr auch Leben haben. Er brachte diesen Heiligen Geist in direkte Verbindung mit diesem Wort Zoe, diesem griechischen Wort für Leben, was Leben im ganzen Umfang meint. Das meint soziales Leben, das meint Gesundheit, körperliches Leben, das meint Erfolg. Ihr müsst dieses Wort mal studieren, das ist fantastisch. Davon spricht Jesus auch in Johannes 10, Vers 10. Und er sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt, das Leben. Und Leben im Überfluss. Also so viel, dass ihr so begeistert seid, dass wenn Leute um euch herum einfach nur leben, dass die es auf Dauer gar nicht übersehen können, dass du etwas hast, was sie auch gut gebrauchen könnten. Oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meiner Umgebung leben gar nicht immer so begeisterte Menschen. In meinem Dorf sind nicht alles begeisterte Menschen. Da leben viele sehr traurige Menschen, sehr unglückliche Menschen, Menschen mit großer Not, mit Verzweiflung, die teils sehr hart geworden sind, teils sehr unfreundlich geworden sind, sehr ablehnend und arrogant wirken, aber eigentlich überhaupt nicht begeistert sind, weil sie diesen Geist noch nicht kennengelernt haben. Ich möchte euch 10 Attribute dieses Begeisterers mitteilen. Ich glaube, dass es euch auch begeistern kann. Er ist zum einen der große Tröster oder auch der Beistand, der Parakletos, der für uns da ist, so das Kindermädchen, könnte man sagen. Aber auch der Schullehrer, all das fällt darunter. Er ist der große Tröster. Er ist so der tröstet, wenn du nicht weiter kannst. Er ist nicht der dir irgendwelche Glaubenssätze um die Ohren haut. Manchmal kommen Leute hierher und die kommen 10-mal hintereinander hier vorne und lassen mit sich beten. Wenn ich oberflächlich und arrogant wäre, könnte ich sagen, hey, wo ist dein Glaube? Wieso musst du hier zu mir kommen? Aber die Wahrheit ist, dass keiner in diesem Raum und keiner auf diesem Planeten dazu beschaffen ist, unabhängig von anderen zu leben. Dass niemand von uns so stark ist und auch nicht so stark werden wird auf diesem Planeten, um unabhängig zu sein von anderen. Ja, ich bin stark. Ich bin die meiste Zeit meines Lebens geistig stark. Das sage ich mal so. Und doch gibt es dann hier und da Bereiche, wo ich auch mal ganz schwach sein kann. Und wo ich gerade mal, ich weiß alles, was richtig ist, und ich kann es aber in dem Moment nicht tun. Kennt ihr die Situation? Ich bin in diesem Moment schwach. Aber wisst ihr, was Gott gesagt hat zu diesem Moment? Er sagte, ich bin hier, um all deinen Mangel auszugleichen, nach dem Reichtum meiner Herrlichkeit. Und jetzt ratet mal, wie er das macht. Genau, durch seinen Geist. Und wodurch macht's der Geist? Genau, durch andere Menschen. Erstaunlich, oder? Wie logisch Gottes Reich aufgebaut ist. Klar kann der Geist ja auch selbst Dinge sagen, das wird er auch tun, alle Zeit. Aber ich sage euch ganz ehrlich, jeder Mensch hat taube Ohren in gewissen Gebieten seines Lebens. Da kann der Geist dir 10.000 Mal das Richtige sagen. Weißt du, der Heilige Geist redet ja permanent. Wenn ihr und ich alle Zeit unsere Ohren immer auf hätten, bräuchten wir keine Prediger mehr. Paulus sagt das, dann brauchst du niemanden mehr, der dich lehrt. Dann würdest du, das ist wie ein Radio, weißt du, wenn du hier ein Radio reinstellst mit dem Empfänger, müsstest du nur anschalten, würdest sofort das hören, was die ganze Zeit schon im Raum ist. Hier ist ständig, sind Leute, die reden hier im Raum, du hörst sie noch nicht. Hier gehen Telefongespräche durch diesen Raum durch, die andere Leute mit ihrem Handy irgendwo führen. Die gehen alle hier durch. Wenn du einen Empfänger hättest, der eingestellt wäre, würdest du sie alle mithören können. Und so ist der Geist Gottes, er ist permanent, er redet. Er redet permanent, er will mit dir reden. Er ist ja in dir, verstehst du? Er ist ja nicht mal so weit weg, wie wir uns das manchmal so vorstellen. Der Herr ist da und er ist der Tröster und der Beistand. Und er trägt uns auch in Schwachheit. Natürlich ist sein Ziel, uns stark zu machen, aber niemals unabhängig. In dem Moment, wo wir unabhängig sind, werden wir stolz. Und wenn wir stolz werden, fallen wir aus der Gnade. Denn dem Stolzen widersteht der Herr, dem Demütigen aber gibt er Gnade. So ist es ganz okay, von sich zu sagen, hey, ich bin stark im Herrn. Und das stimmt, das Wort sagt das. Aber auch Zeiten zu haben, wo ich weiß, ich kann zu jemandem gehen, der mir gerade mal hilft. Manchmal kommt es zu einer Zeit, da gehe ich zu meiner Frau. Dann komme ich gerade mit einer Sache nicht so richtig klar, wie ich eigentlich gerne möchte. Wisst ihr? Ja, wissen ihr, was eigentlich richtig ist, aber irgendwie kriege ich es gerade nicht so gebacken. Und dann gehe ich zu ihr. Ich bin ihr erster Jünger, weißt du? Und dann sage ich ihr das. Und dann spricht sie zu mir. Und sie hat dann oft so viel Weisheit. Da stehe ich nur da und denke, wow. Und sie spricht mir all das zu, was ich vielleicht einem anderen auch zusprechen würde. Aber es trifft mein Herz, wisst ihr? Der Geist trifft den Geist. Und auf einmal gehen Türen auf in meinem Verständnis, in meinen Möglichkeiten. Ich kann Dinge verändern. Das ist doch das Geheimnis von Beratung. Viele von euch waren schon bei uns in Beratung. Was war das Geheimnis? Wir sprechen oft etwas aus, was du längst schon weißt. Aber der Geist vermittelt es und es geht genau dahin, wo es hin muss. Und es verändert in deinem Leben etwas, oder? Halleluja. Er ist zum Zweiten unser Waffenmeister. Oh, ich mag das Wort. Es ist so schön militärisch. Ich habe 4 Jahre gedient in unserer Armee. Und ich mag militärische Worte, weil ich kann damit was anfangen. Ich bin gut geführt worden, ich habe das als was Positives erlebt. Andere haben es negativ erlebt, je nachdem, in welcher Armee du gedient hast. Und ist mal alles, ne? Sind alles Menschen. Aber dieser Waffenmeister, dieser Heilige Geist, er verfügt über ein Arsenal, das unvergleichlich ist. Da kann alle Bundeswehr und die Armees zusammen nicht mit. Er verfügt über das Arsenal der Gaben des Heiligen Geistes. Habt ihr schon mal gehört, das Wort Gaben des Heiligen Geistes? Die haben tatsächlich was mit ihm zu tun. Denn er ist es, der sie uns gibt. Er rüstet aus. Die Bibel sagt, er gibt sie wie und wem sie will, wem er will. Wir dürfen drum bitten, aber er verteilt sie nach seiner Weisheit. Fantastisch, ja? Da ist die Gabe der Heilung oder der Heilungen mit dabei zum Beispiel. Oder die Gabe der Prophetie. Das Wort ist der Erkenntnis, das Wort ist der Weisheit. Fantastisch. Das Reden in neuen Zungen, das ist nochmal ein bisschen was anderes, da reden wir nachher nochmal drüber. Er hat ein Arsenal, das fantastisch ist. Er hat auch das, was wir als Waffenrüstung Gottes kennen. Habt ihr schon mal davon gehört? Oh, da gibt es ganz tolle Predigten. So. Meine Mama predigt gerne über die Waffenrüstung Gottes und dann jedes Teil wird dann einzeln gezeigt. Iris, glaube ich, hat das am Bevo gemacht. Jetzt macht es jemand anders, Heike, glaube ich, oder weiß nicht. Die Waffenrüstung. Da wird ja oft, ist das ja so, ja, man kann es ja sehr künstlich verstehen. Ah ja, das sind diese 6 Ausrüstungsgegenstände und okay, die muss ich immer anziehen. Ja, hört sich toll an. Ich habe aber noch nie so eine Rüstung angehabt. Weil er beschreibt ja die Rüstung eines römischen Soldaten, eines Legionärs. Aber wisst ihr, diese Rüstung ist nichts anderes als seine Standardausrüstung für den Dienst eines jeden Gläubigen. Weil diese Rüstung wird ja bezeichnet als die Waffenrüstung Gottes. Also es ist nicht die Waffenrüstung, die Gott gemacht hat, sondern es ist die Waffenrüstung, die Gott getragen hat. Das heißt, er hat uns dieses ultimative Hightech-Teil hier gelassen, mit dem Jesus Christus hier auf dieser Welt all das tat, was er tat. Er tat es nicht aus seiner Göttlichkeit, denn die hat er abgelegt, als er ins Fleisch kam, als er Mensch wurde. Er tat es in der Kraft des Heiligen Geistes. Und er hat gesagt, ganz heise Worte, er sagt, was ich getan habe, das soll jeder Christ tun. Hat er gesagt? Überfordert uns ja manchmal. Oh, Tode auferwecken, Leprakranke heilen. Boah. Aber wie kann er das sagen, wenn er nicht auch die Ausrüstung dafür bereitstellt? Als ich bei der Bundeswehr war und ich habe irgendeinen Auftrag bekommen, was weiß ich war eine Nachschubkompanie, bring die und die Güter dort und dorthin. Dann hat er mir natürlich auch eine Schlüssel für 3 LKWs gegeben, wenn ich die brauchte. Und dann konnte ich meine Soldaten dahin schicken und dann haben wir die Fuhre gemacht. Und der Herr ist doch genauso. Er gibt uns einen Auftrag und der ist nicht gerade klein. Er sagt, ihr gewinnt die Welt für mich. Das ist der Job, okay? Dafür seid ihr jetzt erstmal hier. Oh Herr, fein. Aber die wollen das gar nicht. Oder wie soll ich das? Ich kann nicht reden, so wie Moses gesagt hat. Ich bin nicht so der große Redner. Er sagt, ich gebe dir den Geist, der dich an alles erinnert. Du brauchst gar keine Sorgen machen. Zur rechten Zeit hast du die rechten Worte. Und du musst nicht studiert sein, du musst nicht eine hohe Ausbildung haben. Ich gebrauche dich genauso, wie du bist. Nur lass es zu. Sag ja. Und nur die ganze Rüstung, weißt du, macht dich siegreich. Kannst dir nicht leisten, nur einen Brocken davon zu nehmen. Du brauchst alles. Du brauchst die Stiefel, du brauchst den Waffengürtel, du brauchst den Brustpanzer, du brauchst den Helm des Heils, du brauchst den Schild des Glaubens und du brauchst das Schwert. Alles zusammen ist die Rüstung. Fehlt dir ein Teil, bist du verwundbar, stimmt's? Ja. Darum sagt Gott, ey, pass auf, dass das Zeug anbleibt. Ich ziehe die gar nicht jeden Tag an, ich ziehe die erst gar nicht aus. Wisst ihr, die drückt nämlich gar nicht, wenn man sich auf der Matratze rumdreht nachts. Das ist gar kein Problem, weil das eine geistige Waffenrüstung ist. Die sollten wir anhaben, die ist gut für uns. Das war der zweite, das dritte Attribut. Er ist der Urheber und der Lebendigmacher der Bibel. Er hat mein Lieblingsbuch verfasst. Über etwa 1.500 Jahre. Mit etwa 45 Autoren. In 66 Bücher gepackt. Hat er mein Lieblingsbuch geschrieben. Probier das mal. Schreib mal ein Buch. Mit 5 Leuten zusammen. Über ein Thema. Nur über 5 Jahre verteilt. Jeder schreibt ein Kapitel. Und nachher fasst es zusammen. Und guckst, ob es passt. Chaos wird das. Oder? Und das hat er geschafft. Über so viele Jahrhunderte. Mit so vielen völlig unterschiedlichen Menschen in völlig unterschiedlichen Kulturen. Und dann kommt so ein Standardwerk bei raus, was nicht nur schwarz auf weiß ist ja schon schön, sondern was lebt. Hey Leute, wir haben hier ein lebendiges Buch. Es läuft jetzt nicht weg, das ist gut, es hat keine Beine, Halleluja. Aber es geht uns doch voraus. Das ist das Buch, das uns Leben spendet. Das ist das Buch, das nur ein einziger uns übersetzen kann. Ich kenne Leute, die haben das Buch mehrfach gelesen und haben keine Ahnung, was drin steht. Weil sie den nicht haben, der es geschrieben hat. Und das waren nicht die Menschen waren Werkzeuge. So wie wir heute Werkzeuge waren, zum Beispiel im Lobpreisteam. Das waren Werkzeuge, die haben uns gedient. Dieses Buch ist nur durch den Autor selbst verständlich zu machen. Der Heilige Geist, der in mir lebt, wenn ich Christ bin. Ich rede jetzt noch nicht mal von der Taufe im Heiligen Geist. Ich rede nur davon, dass der Heilige Geist in mir lebt, ab dem Moment, wo ich gesagt habe, Herr, okay, ab heute sollst du Herr meines Lebens sein. Viel mehr brauchst du nicht. Aber das brauchst du, weil ohne das habe ich keinen Kontakt. Der Vater steht zwar so da, aber ich bin nicht zu ihm gegangen. Stolz hält uns manchmal davon ab. Aber wenn wir ihn haben, dann lesen wir das Wort. Und dann springen uns manche Sätze sowas von ins Gesicht, vielleicht die wir schon 10-mal gelesen haben. Und wir merken, der Herr spricht gerade jetzt zu mir. Er offenbart mir was, was ich so nie gesehen habe. Und ich merke, es ist zutiefst die Wahrheit. Das muss mir keiner mehr sagen. Das meine ich. Das passiert, wenn wir mit dem Wort Gemeinschaft haben. Darum sage ich, wir Christen, wir sollten dieses Buch mindestens einmal im Jahr lesen. Komplett. Von vorne bis hinten. Auch die Teile, die man nicht so gern liest. Es gibt ja so ein bisschen langweiligere Teile, scheinbar. Und auch die enthalten manchmal erstaunliche Offenbarungen für uns, wenn wir uns darauf einlassen. Er ist zum vierten der Geist der Freude. Begeistert zu sein hat doch was mit Freude zu tun, oder? Zumindest der Begriff in unserer Kultur. Ich meine, ich kann auch, vielleicht kennt ihr geistige Würdenträger, die gar nicht so freudig aussehen, wenn ihr sie seht. Und dann fragt ihr euch immer, warum sind die so biestig oder sehen so aus? Ich glaube, wir dürfen gar nicht so biestig aussehen. Das können wir gar nicht auf Dauer, oder? Marion, kriegst du nicht hin, oder? Längere Zeit. Ich hoffe, das auch nur kurz. Mal kurz mal ernst und würdig aussehen, das geht ja mal. Ne? Aber letztendlich ist doch was in uns drin, was so voll Feuer ist, was so lebendig ist. Es ist doch der Heilige Geist. Wir reden ja nicht von einer Spirituose. Spirit. Wir reden nicht von was kommt und geht und was sich abbaut und aufbaut. Wir reden von einem Geist, einer Persönlichkeit. Wir haben das vor 30 Jahren irgendwie, ist das wieder ganz neu herausgefunden worden, so, ne, von einigen Christen. Die haben gesagt, hey, die Bibel, das ist ganz klar, das ist nicht nur ein Geist, das ist eine Person. Der Heilige Geist ist eine Person, die in uns Wohnung genommen hat. Und diese Freude, sagt die Bibel, ist unsere Stärke oder unsere Kraftquelle. Und wenn wir die Freude nicht haben, dann können wir zwar auch all die richtigen Dinge tun, verstehen wir sogar so im Lobpreis und heben die Hände und wissen genau, wann wir Amen sagen müssen und all das. Aber es ist nichts Lebendiges da. Es ist nur Religion. Religion und Christsein kann ganz ähnlich aussehen. Aber der Inhalt entscheidet. Denn wenn du auf einen Religiösen draufdrückst, dann kommt das raus, was drin ist. Religion. Wenn du auf einen Christ draufdrückst, sollte eigentlich Begeisterung rauskommen. Amen. Hey, wir sind nicht fehlerfrei. Wir haben auch mal einen bösen Tag und all das. Ne? Aber wir wissen, damit umzugehen. Und wir haben etwas in uns, was uns zutiefst prägt und verändert. Ganz egal, wo wir groß geworden sind. Es gibt Leute, die sind missbraucht worden in der Kindheit. Andere haben eine fantastische Kindheit mit allem Luxus und Überfluss. Andere sind arm groß geworden. Es ist gar nicht wichtig, weil wenn der Geist kommt, wird alles neu, sagt er. Alles. Die Vergangenheit ist zwar noch da, natürlich, aber sie zählt nicht mehr. Ich bin nicht mehr abhängig von dem, was früher war. Ich bin heute ich, weil er ist in mir und er hat alles neu gemacht und er gibt mir eine Aussicht auf mein Leben, die ich nie hätte ohne ihn. Fünftens, er ist ein Geist charakterlicher Schönheit. Die Frucht des Geistes, habt ihr schon mal gehört? Gibt da ein Buch in der Bibel, da steht dann der Frucht des Geistes mit 9 Geschmacksrichtungen. Galater 5. Und da wird beschrieben, was Charakter eigentlich sein soll. Und das ist auch etwas, was auch Menschen, die gar keine Christen sind, total gut finden. Da steht drin, du sollst freundlich sein und geduldig. Das sind schöne Dinge, oder? Charakterfest, würde man heute sagen. Integrität. All das können wir aus diesen Dingen ableiten, was eigentlich die Liebe meint. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Und dann stehen 8 Begriffe, die Liebe umschreiben. Im 1. Korinther 13 lesen wir noch mal ein paar mehr. So, ohne Liebe ist der Glaube wertlos, weil die Liebe bringt den Glauben erst in Arbeit. Dadurch funktioniert es, ihr Lieben. Und Liebe heißt, ich gucke auf andere und nicht auf mich. Liebe heißt, ich bin bereit zu dienen, ich bin bereit, andere Schwächen nicht nur zu akzeptieren, sondern hey, sie ein Stück weit zu schützen, zu dienen. Selbstzentriertheit ist der Weg immer zu Konflikten. Liebe ist der Weg zu Frieden. Diese beiden Wege sind immer konträr. Und die können in unseren Gemeinden auch vorkommen. Auch als Christ kann ich sehr ich-zentriert sein. Ja, ich und der Herr. Wir machen alles allein. Ich brauche niemanden sonst. Kennt ihr das? Ich habe viel mit solchen Leuten zu tun gehabt. Sie kommen aber nirgendwo an. Sie reisen von einer Gemeinde zur anderen, haben immer ihre neuen Ideen mit dabei, aber sind nicht bereit, sich unterzuordnen und sich einzufügen und Dinge in sich hineinkommen zu lassen, die von anderen Menschen kommen, die auch Schwächen haben. Er ist sechstens der Geist des Gebets. Er führt uns ins Gebet. Und er gibt uns eine Gebetssprache, von der ich gleich noch reden werde, die uns befähigt, Unglaubliches zu tun. Unglaubliches zu tun. Er führt dich ins Gebet. Er zeigt dir, wann du beten solltest und für wen du beten solltest. Wenn du ernsthaft fragst, Heiliger Geist, für wen soll ich heute mal beten? Wo ist eine Not, die ich gar nicht weiß? Und dann sagt er dir Namen, gibt dir ein Gesicht vor Augen und du fängst an zu beten. Und wie oft passiert es, dass du hinterher hörst, hey, mir ging es so schlecht an dem und dem Tag und dann auf einmal ging es mir besser. Und du denkst, hey, cool, habe ich gebetet an dem Tag für dich. Gott ist gut. Er ist siebtens der Geist der Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Haben wir wieder die Begriffe, Leben und Wahrheit und Weg. Und der Heilige Geist ist genau das. Das macht ihn aus, weil Gott unterscheidet sich nicht in seiner Persönlichkeit. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wer den Heiligen Geist sieht, sieht Jesus. Also wissen wir, die Werte sind gleich. Die Wahrheit ist dieselbe. Der Heilige Geist wird dir nie etwas anderes sagen, etwas, was gegen das Wort geht. Nie. Manchmal kommen Leute mit ihren Prophetien zu mir und ihren, ach, der Herr hat mir gesagt, ich soll das und das machen. Sag ich, aha. Okay. Zeig mir bitte, wo sowas in der Bibel steht. Was weiß ich, wenn jemand käme und sagen, der Herr hat mir gesagt, ich soll zwei Frauen heiraten. Und dann kommt er mit der Bibelstelle von Abraham oder irgendwas. Stop. Sorry, aber das ist nicht im Neuen Bund enthalten. Wie kommst du da drauf? Ja, der Herr sagt mir das. Ich fühle das so. Die haben gesagt, ich soll aus der Gemeinde gehen, hat der Herr mir gesagt. Ich habe diesen Leuten gesagt, das ist doch der Herr, der dir das sagt. Warum, wie kannst du das sagen? Sag ich, aha. Zu welcher Gemeinde hat der Herr dich denn geschickt? Zu keiner. Aha. Wie lange ist das denn her, dass du ohne Gemeinde bist? Oh, 3 Jahre. Siehst du, daran merkst du, dass es nicht der Herr war. Weil der Herr führt dich nicht zum Verhungern in die Wüste. Führt dich manchmal durch eine Wüste durch, damit du wieder frisches Land bekommst. Aber wo ist das frische Land? Das siehst du dann, verstehst du? Du siehst nach einer Weile, ob es zum Herrn war oder nicht. Der Herr ist gut, der Herr liebt seine Kinder und der Herr hat Gemeinde geboren. Das ist seine Idee. Manche denken, es wären die Ideen von Pastoren. Das ist nicht wahr. Der Herr hat es erfunden, genauso wie die Ehe auch. Das sind Bundesbeziehungen, die der Herr gestiftet hat. Und wenn wir die nicht ehren, haben wir ein Problem. Feiern nachher das Abendmahl. Da sagt Paulus, die Gemeinde nicht ehren, nicht wertschätzen, die werden krank. Manche sterben sogar vor ihrer Zeit. Ich meine, das sind harte Aussagen, oder? Es wird sich nicht mal ein Pastor trauen, irgendwo einzuschreiben. Und der Herr warnt uns. Und er sagt, hey, es gibt Dinge, die sind wert zu schätzen, weil ich die erfunden habe. Und da habe ich meine Segen und meine Salbung draufgegeben. Er ist achtens der große Lehrer. Er ist der, der dich und mich lehren möchte, pausenlos. Wie macht er das denn, Herr? Indem du A, hinhörst, wenn er während deiner Gebetszeit spricht. Du erwartest, dass er auch redet. Indem du das Wort wirklich ernst nimmst und es eben nicht im Nachtschränkchen liegen lässt oder im Regal stehen lässt und sagst, oh, ich habe noch so viele andere Bücher zu lesen. Einige der größten Männer Gottes der letzten 200 Jahre hatten keine Zeit für andere Bücher. Wir würden sagen, es waren eigentlich ungebildete Leute. Smith Wigglesworth, glaube ich, war es, der gesagt hat, ich habe nie ein anderes Buch gelesen außer der Bibel. War einer der größten Heilungsevangelisten des letzten Jahrhunderts. Wie kann das sein? Das Wort hat Kraft. Ich lese auch sehr gerne Bücher, ich lese viele Bücher. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das Erste, was ich jeden Tag lese, ist das hier. Und nicht zu knapp. Und wenn dann Zeit ist, lese ich gerne mehr. Ich bilde mich gern weiter, ich mag das. Aber nichts geht über das Wort. Und wenn ich keine Zeit hätte für was anderes, das würde ich nie, nie, nie weglassen. Und es ist manchmal schwer. Manchmal fangen die Tage sehr, sehr früh an. Ich bin auch viel am Reisen. Das ist nicht immer einfach. Aber das Das Wort findet jeden Tag Eingang in mein Herz, jeden Tag. Weil das ist die wichtigste Stimme für mich vom Heiligen Geist. Andere hören ihn auch noch auf andere Weise. Es ist sehr unterschiedlich. Er hat viele Wege, wie er zu uns reden kann. Wichtiger Weg ist ein Ratgeber. Ich bin jetzt gerade jemand, der vielleicht für ein oder zwei von euch gebraucht wird als Lehrer. Kann doch sein. Also jetzt wäre mal ein Amen angebracht. Wenn du in deine Zelle, in deine Kleingruppe gehst, da ist möglicherweise ja der Zellleiter tatsächlich die Stimme des Heiligen Geistes für dein Leben. Amen? Wenn du in der Krise stehst, ist es ja vielleicht gerade dein Ehepartner, der die Stimme des Heiligen Geistes ist und dein Lehrer sein soll. Oh Gott, bloß nicht. Wenn du noch Eltern hast, könnte es ja sein, dass sogar dein Vater oder deine Mutter ein Wort Gottes für dich weitergeben, obwohl die gar nicht sagen, so spricht der Herr. Ich sage das so gut wie überhaupt nicht mehr. Ist nicht wichtig. Weil wenn was von Gott kommt, dann kommt es an. Wenn es jemand nicht empfangen will, dann fängt das auch nicht, wenn ich sage, so spricht der Herr. Ich rede eine Menge prophetisch, jede Woche, mit vielen Leuten in Beratung und diese Dinge. Ich sage aber nicht, es ist prophetisch, weil ich weiß, dass die Dinge, die prophetisch sind, immer ankommen und Dinge verändern. Amen? Amen. Halleluja. Er ist neuntens der Geist der Buße. Und ihr Lieben, es ist etwas, was ich glaube, von Gott gehört zu haben, dass ich heute eine Frage stellen soll. Ich weiß, hier sitzen viele Leute, die ja schon das Übergabegebet mitgebetet haben und irgendwann eine Entscheidung für Gott getroffen haben. Aber mir war es, wie wenn Gott sagt, frage in die Gemeinde hinein, bist du wirklich von Neuem geboren? Ich meine nicht, hast du ein Gebet mitgesprochen und gehst seitdem in den Gottesdienst und in die Zelle, das meine ich nicht. Ich meine, bist du wirklich von Neuem geboren? Hat dein Leben die Frucht eines wiedergeborenen Menschen? Hast du Gemeinschaft mit Gott? Ziehst dich hin zum Wort? Gibst du gerne woanders weiter von Gott? Oder machst du es nur unter Zwang und Druck und bla bla bla? Hast du eine echte Beziehung mit Gott? Darum geht's. Versteht ihr? Ich glaube, Gott möchte uns heute einladen. Vielleicht ist jemand hier, vielleicht hört es irgendwann jemand auf einer CD oder durch einen Podcast, ist jemand hier, der vielleicht schon eine Weile scheinbar Christ ist, aber eigentlich im Herzen das Gefühl hat, ich bin doch gar keiner. Ich habe das irgendwann mal gebetet, aber irgendwie lebe ich ein ganz anderes Leben. Ich lebe mein Leben genauso wie vorher auch. Ich besaufe mich weiter. Ich habe keine Ahnung, was der Lebensstil ist. Muss ja gar nicht so sein. Aber mein Leben lässt keine Früchte. Ich streite mich immer noch mit allem Möglichen. Jetzt streite ich mich vielleicht auf christlichem Niveau. Aber es geht immer noch um mich. Ich. Hauptsache, ich kriege alles, ich habe alles, ich bin alles und so. Ich-Sucht. Selbstzentriertheit. So ein tödliches Ding, wisst ihr. Der Weg zu Konflikten. Wenn du viele, viele Konflikte hast, musst du dich fragen, bist du wirklich in einer Beziehung mit Gott oder hast du nur so einen kleinen Schritt darauf zugemacht, aber noch nicht wirklich dein ganzes Leben hingegeben? Ich weiß, wie das bei mir war. Als ich mich bekehrt hatte, gab es zwei oder drei Stufen. Ich war Soldat damals, ich war weit weg im Norden stationiert, konnte über mehrere Monate nicht nach Hause, weil mein Auto kaputt war und so weiter. Und ich habe dann da so meine Gebete gemacht, morgens dann irgendwo so auf dem Dachboden, also frostig war, Winterhalbjahr, und habe dann das schon so ernsthaft auch gebetet, aber so nicht ganz, weißt du, so, ich wollte schon, ich habe gedacht, hey, das ist ganz, ganz gute Sache mit Gott, weil meine Mutter, die kannte ihn damals schon und hat mir davon erzählt, und ich bin dann auch bei einer Veranstaltung von Siegfried Müller mal mit nach vorne gegangen, mit Maria damals, habe mein Leben dann offiziell übergeben, aber so richtig war das bei mir noch nicht. Ich bin dann mit nach Israel gefahren und habe dann da gemerkt, das war noch nicht ganz. Ich habe immer noch was zurückgehalten. Ich sage, hey, aber nicht ganz so. Ja, ich will ja schon so, Gott, aber ich will auch das alte Leben noch. Versteht ihr? Ich war ein junger Mann. Ich dachte, ich verliere ja alles, wenn ich mich bekehre. Heute weiß ich, es ist totaler Blödsinn. Ich hätte noch viel mehr gewonnen. Aber für mich waren es zwei, drei Stufen. Und ich möchte nicht, dass jemand von euch in der ersten oder zweiten Stufe stehen bleibt, also die Vorbekehrungsstufe, sondern ich möchte, dass ihr dann auch einen Schritt macht und sagt, Gott, ich will dich ganz. Denn darum geht's. Wisst ihr, was das ist? Ich gebe noch eine Hilfestellung. Rest in peace. Das ist ein Grabstein. Abigail hat es erkannt. Wisst ihr, wessen Grabstein das ist? Alter Mensch, unserer. Ist es dein Grabstein? Das ist ein Fragezeichen, ja. Ist der zu dünn? Entschuldigung. Ja, ne. 22, so alt sind wir noch nicht, ne? Nicht alle. So, jetzt kann man es besser sehen, ja? Das ist dein Grabstein und meiner. Weil so wird der aussehen. Nur die Fragezeichen werden weg sein, da werden andere Zahlen stehen. Aber die 19 wird vorne stehen und die 20 auch. Ziemlich sicher. Dann erreichst du irgendwie ein alttestamentliches Alter, was heute nicht mehr so leicht zu haben ist. Worum es geht, ihr Lieben, ist das hier. Dieser Strich zwischen dem Tag, wo du geboren wurdest und zwischen dem Tag, wo du sterben wirst. Dieser Strich ist dein Leben. Das ist ein kurzer Strich. Je älter ich werde, desto mehr kommt mir das kurz vor, so ein Leben. Desto kürzer kommt es mir vor. So mehr merke ich, hey, so ein Leben kommt und geht so schnell. Man sieht so viele Leute schon wieder gehen. Und man denkt, die leben ewig. Vielleicht alte Vorbilder, Lehrer, die Eltern irgendwann. Und man merkt und ahnt, irgendwann wird auch meine Beerdigung sein. Und irgendwann werden Leute dazu kommen und werden irgendwelche Lieder singen, eine Predigt halten und dann werde ich genauso wie alle anderen unter die Erde gehen oder in den Ofen oder wie auch immer ihr das für euch dann festlegt. Dieser grüne Strich ist alles, worum es geht. Dieser grüne Strich ist die Zeit, die Gott jedem Menschen gegeben hat, um ihn kennenzulernen, um sein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Das ist unsere Lebenslinie. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht hier, vielleicht hier, vielleicht schon hier. Wer weiß das schon? Wer weiß schon genau, wann der Tag kommt? So manch einer dachte, er wüsste es und hat es dann doch lang vor der Zeit erlebt. Oder auch nicht mehr erlebt. Ich möchte, dass wir jetzt kurz zusammen aufstehen. Und ich möchte eine Einladung aussprechen, die mir ganz wichtig ist. Ich möchte euch nämlich fragen, wen der Geist, und bitte nicht wegen irgendeinem Wort, was ich einfach nur irgendwie gemacht habe, sondern wenn der Geist dich zieht, dann ist es heute deine Stunde. Vielleicht ist hier heute jemand, der sagt, ich habe noch nie mein Leben bewusst Gott gegeben. Ich habe das noch nie gemacht. Ich wusste gar nicht, ehrlich gesagt, dass das möglich ist oder nötig ist. Ich war früher Katholik, ich wusste es auch nicht. Ich habe die Bibel nie gelesen. Irgendwann hat mir ein Prediger das gesagt und ich habe das nachgelesen. Das stimmt. Eine Bekehrung ist immer ein Ausdruck meines Willens, nie ein Automatismus. Und ich möchte fragen, wer von euch möchte heute Morgen ganze Sache mit Gott machen? Nicht halbe, sondern ganz, möchte sagen, von diesem Moment an, Gott gehört mein Leben dir. Und ich möchte dein Jünger sein. Du wirst deswegen kein Mitglied in dieser Gemeinde und all das, aber du gehst mit Gott hier raus. Und wir möchten nicht, dass hier einer ohne Gott rausgeht. Wer ist hier, der sagt, ich möchte das. Ich möchte, dass du mit mir betest. Ich möchte das jetzt hier festmachen. Dankeschön, 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 Dankeschön. Ich frage auch die, die sagen, hey, ich bin gar nicht wirklich sicher, ob ich wirklich von Neuem geboren bin. Wenn du da bist und du fühlst dich dann nicht sicher, du bist nicht ganz sicher, habe ich wirklich den Heiligen Geist oder lebe ich einfach nur ein bisschen frommer als früher? Es geht nicht um einen frommen Lebensstil als Christ, sondern es geht darum, dass wir ein lebendiges Zeugnis in uns haben, dass Gott unser Retter ist und dass wir mit ihm zusammenleben jeden Tag. Dass er es ist, der uns führt. Ich möchte euch einladen, die ihr jetzt die Hand gehoben habt oder hättet heben sollen. Bitte kommt doch nach vorne. Ich möchte gern mit euch beten. Genau, macht die Reihen schön frei, dass man durch kann. Halleluja. Ehre sei Gott. Halleluja. Kommt, kommt, es ist noch Zeit. Es ist dein Morgen. Das kann dein Pfingsterlebnis sein. Wir reden nachher über die Taufe im Heiligen Geist, aber das, was hier geschieht, das ist die Basis für alles andere. Ich möchte noch eine Minute warten. Halleluja. Ehre sei Gott. Komm nach vorne. Denk nicht, was denken die Leute. Es ist völlig egal, was Leute denken. Es geht darum, was Gott von dir denkt. Das ist es, was zählt. Halleluja. Halleluja. Ehre sei dir, Jesus. Ehre sei dir. Gott ist so gut und er liebt euch so sehr. Sein Herz schlägt für diesen Moment. Wisst ihr, wenn der verlorene Sohn nach Hause kommt und wirklich sagt, Papa, ich will jetzt bei dir sein. Ich will mit dir zusammenleben. Ich will nicht nur so tun, als ob, oder will nicht mein eigenes Ding drehen. Ich weiß, ich krieg's nicht hin. Ich war auch mal an dem Punkt mit 20. Ich habe gemerkt, ey, ich war ein starker junger Mann, selbstbewusst bis unter die Fußspitzen. Aber ich wusste, ich schaff's nicht allein. Ich komme niemals irgendwo wirklich an. Ich komme immer nur ein Stück weit, dann geht's wie dem Gummizug wieder zurück. Und nichts hält. Aber ihr seid heute zu jemandem gekommen, der es ernst meint mit euch. Und Gott sagt, wer mir seine Hand gibt, den führe ich von diesem Moment an. Bis zum letzten Atemzug und darüber hinaus. Denn wenn der Strich hier zu Ende ist, dann fängt ein Strich an, der ohne Ende ist. Ein Leben in Ewigkeit. Wir dürfen uns hier freuen, wir dürfen hier ein Leben haben, was fantastisch ist, weil Gott liebt uns und Gott gibt uns Erfolg. Aber was noch viel mehr zählt, ist, dass es, wenn es hier vorbei ist, es richtig losgeht in der Ewigkeit. Ich möchte ein Gebet vorbeten. Ich möchte, dass wir alle, auch die wir das schon gebetet haben, einfach unterstützend mitbeten. Ist das okay? Ein Gebet, das ihr zu eurem macht. Das ist kein Zauberspruch. Das Ding funktioniert überhaupt nicht, nur weil man es nachspricht, okay? Aber es funktioniert, wenn ich es von Herzen nachspreche. Halleluja. Versprecht mir doch nach. Herr Jesus, ich gebe dir jetzt mein Leben. 100%. Das ist mein Tag. Du sollst mein Herr sein. Ich glaube an dich. Du bist für mich gestorben und du lebst für mich. Und ich will jetzt für dich leben. Darum komm und füll mein Leben aus. Führe mich von heute an bis in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Halleluja. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Ich möchte echt sagen, das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst in deinem Leben. Die beste, die ich je getroffen habe. Heiko, du hast... Halleluja. Bin ich wieder da? Ja. Oh, Halleluja. Nimm bitte wieder Platz. Keine Angst, die Predigt ist noch nicht zu Ende. Der 10. Punkt. Das zehnte Attribut des Heiligen Geistes ist, er ist der Täufer im Heiligen Geist. Was geschah denn eigentlich so zu Pfingsten? Wie war die Story? Vielleicht kennt die gar nicht jeder. Da waren ein paar desillusionierte Jünger, die trafen sich noch mit ein paar anderen, waren nachher 120, weil Jesus sagte, bevor er gekreuzigt wurde, geht nach Jerusalem, wartet da. Sie gingen hin und sie warteten. Sie hatten eine Gebetsveranstaltung. Vielleicht ungefähr so viele Leute, wie jetzt hier sitzen. In einem Obersaal, wahrscheinlich viel kleiner und viel heißer und stickiger. Und während sie beteten, fiel der Heilige Geist auf sie, sichtbar in Feuerzungen für alle anderen. Und sie fingen an, in einer Sprache zu reden, in verschiedenen Sprachen, die sie nie gelernt hatten. Die Leute drumherum wurden aufmerksam, weil das war nicht mehr zu übersehen. Die waren begeistert. So richtig begeistert. Der Geist war drin. Und das sollte sich nie mehr ändern. Und dann geschahen ganz merkwürdige Sachen. Der Feiglingapostel, bis dahin, Petrus, der ergreift das Wort. Der sich eigentlich hätte schämen müssen, ne, hat Jesus verraten. Der steht auf nach dieser Erfüllung. Er ist ja wieder hergestellt worden, wissen wir, durch den Herrn, ne, nach der Auferstehung. Er steht jetzt auf und beginnt seine erste Predigt. Hat wahrscheinlich noch nie vorher so richtig gepredigt. Und was passiert dann? 3000 Leute bekehren sich. Hey, so eine Predigt habe ich noch nicht gehalten. Obwohl ich auch begeistert bin, kommt noch. 3000 Leute bekehren sich. Und was machen die? Die fragen, ihr Brüder, was sollen wir jetzt machen? Wir sind so voll, das ist so gut. Und so sagt Petrus, lasst euch taufen. Wir würden heute sagen, schließt dich verbindlich einer Gemeinde an. Geh den Prozess. Damals war Verbindlichkeit eine Selbstverständlichkeit. Heute muss man das wirklich 10-mal betonen. Deswegen haben wir einen längeren Weg bis zur Taufe. Aber darum ging's. Sei verbindlich zu einer lokalen Gemeinde, würden wir heute sagen. Und die ließen sich taufen. 3000 Mann. Und dann wird Petrus noch kühner. Sie treffen sich dann mit diesen 3000 Leuten jeden Tag im Tempel, großer Gottesdienst wie hier, und in den Häusern. Essen zusammen, haben Zellgruppe zusammen und all das. Und dann, als Petrus und Johannes auf dem Weg zum Tempel waren, um da einen Gottesdienst zu halten, saß da vom Tempel jemand, der nicht gehen konnte. Und zwar schon sehr, sehr lange Zeit. Er war sehr bekannt. Er saß da vor dieser Pforte und er bettelte. Geld, Geld. Petrus sagte, sorry, aber ich habe jetzt nichts dabei. Aber was ich dabei habe, habe ich immer dabei, ist der Heilige Geist. Ich habe die Rüstung nie ausgezogen, würden wir heute sagen. Steh auf und sei geheilt. So einfach. Wir machen uns manchmal so Sorgen, wie wir beten sollen. So, steh auf und sei geheilt. In Jesu Namen. Und es geschah. Der Knabe stand nicht nur, der sprang rum. Und alle staunten, weil die Leute drumherum wurden aufmerksam und sagen, was ist denn hier los? Der geht ja. Das ist ein Betrüger. Nee, den kennen wir schon so lange. Der kann nicht laufen. Und der läuft. Ja, und dann hat er gepredigt, der Petrus. Weitere Leute bekehrten sich. Großer Auflauf. Die trauten sich nicht, ihn festzunehmen und nahmen ihn doch fest. Später. Wurde eingekerkert in den Knast. Dann überlegten sie, hey, den machen wir platt. Den killen wir genauso wie Jesus auch. Den Petrus und den Johannes. Aber dann stand da einer auf, Gamaliel hieß er, und sagte, hey, könnt ihr nicht machen. Weil, stellt euch mal vor, das wäre von Gott. Dann hättet ihr ein Problem, oder? Das waren ja hohe Priester, ich meine, eigentlich ja Leute, die mit Gott rechnen sollten. Dann haben sie es gelassen, haben sie so ordentlich ausgepeitscht und haben sie fortgeschickt und haben verboten, jemals wieder im Namen Jesu zu predigen. Ich meine, die hatten jetzt den Rücken wahrscheinlich auf, vielleicht waren sogar innere Organe freigelegt, diese Peitschen damals, das war nicht so ein Spielzeug, wisst ihr. Aber dann lesen wir, die gingen freudig daraus und freuten sich, dass sie für den Herrn das ertragen durften. Hä? Die waren schräg drauf, die Jungs. Oder sie waren begeistert. Ich glaube, sie waren begeistert. Die gingen, weil sie genau wussten, warum. Und wisst ihr, wohin die gingen? Nach diesem Knast und dieser Auspeitschung? Im Tempel predigen. Die gingen nicht in eine kleine Zellgruppe. Bitte sag niemandem, dass ich jetzt gerade in... Ja. Die gingen in den Tempel, wo alle waren. Und predigten weiter das Wort. Ich finde das so cool. Ihr Lieben, das schaffst du gar nicht, wenn du nicht begeistert bist. Als religiöser Mensch ziehst du dich ganz schnell zurück hinter die Sicherheitslinie und sagst, um Gottes Willen, jetzt wird es gerade gefährlich. Die taten das nicht. Die wurden noch kühner. Und als sie dann in der Gebetsveranstaltung wieder waren, da begann eine zweite Ausgießung des Heils. Muss ich vorlesen. Apostelgeschichte 4 muss das sein. Und jetzt, Herr, siehe ihre Toren an, sagten sie, und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Hey, da wurde aus einem Prediger auf einmal ein ganzes Chor von Predigern. Die wurden nochmal erfüllt. Das war nicht nur eine einmalige Sache, Pfingsten. Manche sagen ja, das war nur einmal. Nee, das kam immer wieder. Bis heute passiert es immer wieder. Fantastisch. Halleluja. Neue Begeisterung. Tut uns auch gut, immer wieder neu begeistert zu werden. Und dann entstand ja das, was sie gebetet haben. Heilung, Zeichen und Wunder bekleideten den Dienst dieser Männer. Petrus Schatten war auf einmal so wertvoll, dass sie die Kranken so auf die Straße legten, dass wenn der Petrus morgens zum Gottesdienst ging, dass wenigstens, die konnte gar nicht alle beten, der Schatten auf die Kranken fiel. Wir wissen von den Schweißtüchern, die sie von ihm weggenommen haben. Ich meine, Schweißtuch ist ja nicht so das angenehmste Produkt. Ne? Aber wenn der Predigt ständig dann, das ist heiß da unten, ich kann das von Ghana so ein bisschen nachvollziehen, da hast du auch ständig irgendwie was zum Wischen dabei. Wenn du das dann den Leuten gibst, muss nicht sein. Aber alles war recht, weil es transportierte alles die Salbung dieses Geistes. Er war tatsächlich da. Und ich möchte euch jetzt, bevor ich weitermache, über die Taufe im Heiligen Geist zu reden, möchte ich euch was von falscher Begeisterung sagen. Das habe ich in dieser Form noch nie in einem Gottesdienst gemacht. Ich habe es in einem ein oder anderen Gespräch schon getan. Aber ich fühle, wie der Herr mich dazu bringt, das hier zu tun. Und ich möchte hier mit ein paar Statistiken anfangen. Die Zeitschrift Die Welt hat im November 2007 einen Artikel gebracht, der ein paar Daten aktualisierte. 1,8 Millionen bekannte Alkoholiker gibt es in Deutschland. 1,8 Millionen bekannte. 23.000 Bundesbürger sterben jedes Jahr im Erwerbsalter am Alkoholkonsum. Das ist etwa viermal so viel wie an Verkehrstoten, wir jedes Jahr zu beklagen haben. 20 Milliarden Euro jährlicher volkswirtschaftlicher Schaden durch Alkohol in Deutschland. Das ist alles noch nicht so schlimm. Aber die nächste Zahl hat mich schockiert. 34% der erwachsenen Bevölkerung Deutschlands trinken täglich 5 oder mehr Gläser alkoholische Getränke. Bier, Wein oder härtere Sachen. Ein Drittel der Deutschen. 5 oder mehr Gläser. Der durchschnittliche Konsum von 330 Litern Bier je Deutschen, das ist schon ein bisschen eine ältere Zahl, entspricht 10 Liter purem Alkohol. Ich muss niemandem von euch sagen, dass niemand von euch auch nur 1 Liter puren Alkohol auf einmal getrunken überleben würde. Dann las ich einen Leitartikel im Fokus, aus dem hervorging, ich zitiere hier jetzt einen Mann, einen Dr. Manfred Singer, der hat einen Lehrstuhl für Alkoholfolgenforschung und ist Krebsspezialist in Mannheim. Dieser Mann gab dem Fokus Folgendes zu Protokoll. Es gibt keine gefahrlose Menge Alkohol. Alkohol ist und bleibt ein Zellgift. Ausnahmslos jedes Organ kann durch ihn Schaden nehmen. Das ist wörtliches Zitat dieses Mannes. Er sagte darüber hinaus, dass Tumore des Kehlkopfs, des Rachens, der Speiseröhre, der Zunge, der Bauchspeicheldrüse, der Leber, der Brust und des Darms erwiesenermaßen in einem Zusammenhang mit hohem Alkoholkonsum stehen. Seit 2007 gilt das starke Nervengift Alkohol, was eben auch ein Zellgift ist, als eigenständiges Karzinogen, also als Krebsauslöser. Das ist wirklich neu. Ich behaupte mal Folgendes. Wenn wir heute in einem aktuellen Spielfilm sehen, wie sich jemand eine Zigarette anzündet, dann ist es sehr wahrscheinlich nicht der Held. Stimmt's? Beachtet mal. Wenn ihr einen Film aus den 50er seht, da hat jeder Held seine Zigarette an. Das ist einfach cool gewesen. Das war aber auch eine Zeit, in der noch niemand wusste, was Nikotin mit dem Körper macht. Heute haben wir alle Bilder gesehen und Filme über Raucherbeine und Lungenkrebs und all das. Es ist heute weiß es eigentlich jeder. Deswegen rauchen immer weniger Bundesbürger. Das ist ja auch eine schöne Statistik, die geht deutlich nach unten. Ich glaube, dass in 40 Jahren Leute Filme sehen werden, die wir uns heute anschauen werden, sagen, guck mal, der hat ja Bier, der hat ja einen Schnaps sogar da stehen, der Held. Wie kann der nur? Wusste der denn nicht? Und dann werden unsere Kinder dann ihren Kindern erzählen, die wussten es damals noch nicht. Damals hat jeder Bier getrunken. Das war fast ein Getränk zum Abendessen. Ganz normal. Aber seit 2007 ist es nicht mehr so. Da hat sich was verändert. Es ist eine Information rausgegeben worden, die heftigst bekämpft wird von der Alkoholindustrie. Ich war gestern noch auf einer Seite von einem Bierbrauerverband und so. Also die versuchen da alles, um diese Untersuchung so klein wie möglich zu halten und so wenig wie möglich publik werden zu lassen. Es ist so, dass dieses karzinogene Alkohol über mehrere Jahre und Jahrzehnte innere Organe angreift und zerstört. Bereits ab einem Glas Bier steigt das Risiko für eine Krebserkrankung auf das 18-fache. Wenn dieser Biertrinker dann auch noch raucht, um das 44-fache. Ihr Lieben, wenn ich euch das nicht sagen würde, käme ich mir schäbig vor. Ich weiß, das ärgert jetzt vielleicht den einen oder anderen, der das gar nicht verändern will. Es ist ja auch eure Sache, was ihr damit macht. Aber die Information, wisst ihr, ich habe für meinen Geschmack viel zu viele Leute beerdigen müssen, wo ich wusste, dass es mit Alkohol zu tun hat oder heute nach dieser Untersuchung zumindest ahnen kann, dass es hier einen Zusammenhang gab. Ich weiß da mehr, als ihr wisst, glaubt mir, von den Leuten, die ich beerdigt habe. Und da waren einige dabei, die hätten heute noch leben können. Es kann sogar sein, dass man in absehbarer Zeit feststellt, dass die meisten Todeserkrankungen heute auf Alkohol zurückgehen. Nicht auf einem Jahr, auf 5, sondern vielleicht auf 20 oder 30 Jahre, weil die Organe über eine gewisse Zeit regelmäßig vergiftet werden. Und Gift in kleinen Dosen ist wie beim Nikotin auch. Das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte. Die Stiftung Warentest, die gab Ende 2006 bekannt, die hat von einer Studie berichtet, die Forscher vom Nationalen Gesundheitsinstitut in Cambridge durchgeführt haben. Diese fanden heraus, dass sich Alkohol erst bei Frauen ab 75 und bei Männern ab 85 vorteilhaft auswirken kann, ohne das Todesrisiko durch Krankheiten wie Krebs, Leberzirrhose oder Bluthochdruck zu erhöhen. Während in diesen Altersgruppen 3 bis 5 Gläser Wein täglich schadlos blieben, führten bei Männern bis 35 und bei Frauen bis 55 schon 1 bis 2 Gläser täglich zu einem früheren Tod als bei abstinenten Altersgenossen. Das sind alles Studien, ihr Lieben. Es gibt auch die anderen Studien, die sagen, ein Glas Rotwein am Tag ist gesund. Aber schaut mal, wo die herkommen. Diese Studien sind fast ausschließlich von der Alkohollobby gesponsert, manchmal sehr offensichtlich sogar. oft aber auch verschleiert, sodass du erst ein bisschen graben musst, bis du herausfindest, wer hat die eigentlich subventioniert. So, natürlich hat da eine Industrie Interesse dran, wie auch die Nikotinindustrie ja auch jahrzehntelang hier in Deutschland immer Dinge verhindert hat und klein gehalten hat, bis wir heute endlich das Jahr haben, wo die Gaststätten rauchfrei sind. Halleluja, gute Dinge brauchen manchmal ein paar Jahrzehnte, aber sie fordern halt leider auch viele unnötige Opfer. Im Epheser 5, Vers 18 schreibt Paulus: Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. So, es ist eine falsche Begeisterung. Der Geist des Weines wohnt nicht im Unterberg oder wo. Seht ihr, das ist nicht der Geist, um den es geht. Wenn da ein Geist wohnt, dann ist es kein guter. Spirituose, dieses Wort allein schon, geistliches Getränk. Das kommt aus einer anderen Zeit, wo vieles nicht verstanden wurde. Bei 95% der Weltchristenheit ist es undenkbar, dass ein Christ Alkohol zu sich nimmt. Einzig im heidnischen Europa gibt es Länder, die Alkohol als unanstößig für Gläubige betrachten. Deutschland ist hier mit die Spitze. Weil wir haben hier eine Bier- und Weinkultur, die es sonst nur vergleichbar mit Wein zumindest in Frankreich gibt und mit Bier vielleicht in England. So, wir haben hier so eine starke Kultur und die hat sich und Oberwasser bekommen. Und so nehmen wir diese biblischen Warnhinweise auch nicht wirklich ernst. Wir müssen wissen, dass das biblische Alkohol oder der biblische Wein nicht das war, was wir heute an Wein kennen. Das war ein stark verdünntes Getränk mit weniger Alkohol, als heute ein mildes Bier hat. Und dieses wurde in der Regel auch nur zu Wasser hinzugegeben, um das Wasser, was oft bakteriell belastet war damals im Orient, um das zu desinfizieren. Deswegen sagte Paulus, bitte nimm ein bisschen Wein ins Wasser, weil du hast Magenprobleme. Das war ein guter Tipp, dass die Bakterien hier ein bisschen zur Ruhe kamen oder ausgerottet wurden in seinem Magen und er heil sein konnte. Wir erlauben hier schon seit Jahren im Christuszentrum kein alkoholisches Getränk, weder zu Hochzeiten noch zu sonst was, auch kein Sektempfang. Wir erlauben bei keiner Zelle alkoholische Getränke. Wir sagen, es sollte auch sonst wo nur sehr begrenzt stattfinden. Wir ermutigen stattdessen im Gegenteil sogar dazu, auf Alkohol ganz zu verzichten. Einige meiner Männer aus meinen 12 haben für sich die Entscheidung sogar getroffen, ganz auf Alkohol zu verzichten. Ich möchte euch Mut machen. Ich glaube, hier ist so viel Potenzial in dieser Gemeinde, in jedem von euch. Und da ist jemand, der ist interessiert, dieses Potenzial frühzeitig aus dem Verkehr zu ziehen. Und das ist nicht Gott. Ich möchte niemanden beerdigen, der auch nur ein Jahr vor seiner Zeit stirbt, weil er diesem Gift da zu lange nachgelaufen ist. Es ist kein Dogma. Es ist nicht gesetzlich, was ich sage. Ich wette nicht gegen Weißbrot, gegen Kaffee, gegen Zucker. Das sind alles schädliche Stoffe oder können schädliche Stoffe sein in einer gewissen Dimension. Versteht ihr? Aber Gift ist für mich was anderes. Gift ist nicht nur ein schädlicher Stoff. Nikotin, da habe ich als Gärtner mitgearbeitet. Damit habe ich Erde vergast und ich habe die Erde vor und nachher gesehen. Nachher lebte kein Regenwurm mehr da drin. Ja? Mit Nikotin vergast. Das ist ein Gift. 1 Gramm Nikotin auf einmal, du bist sofort tot. Sofort. Keiner von uns überlebt 1 Gramm. Das sind 2, 3 Päckchen Rothändler oder so zusammen. Versteht ihr, das sind Gifte. Und ich möchte euch so bitten, hört auch hier auf die Stimme des Heiligen Geistes. Wenn ihr euch die nächste Zigarette anzünden wollt oder das nächste Gläschen zu euch nehmt, hört mal rein. Ist es wirklich nur Kultur oder weil es halt eure Väter und eure Mütter gemacht haben? Oder was sagt der Herr eigentlich dazu? Möglicherweise stoße ich auch jetzt was an, das hoffe ich zumindest, dass der Herr bei euch was lebendig macht. Denn das sind Giftklasse 1 Produkte, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben. Und die sollten wir nicht in uns hineinziehen. Unser Tempel ist eben ein Tempel des Heiligen Geistes, unser Körper. So sagt die Bibel dazu. Tempel des Heiligen Geistes. Und ich möchte meinen Tempel so rein wie möglich halten. Wir leben nicht perfekt, aber wir können zumindest dafür sorgen, dass wir unser Leben nicht deutlich vor seiner Zeit beenden. Amen. Die Gemeinde soll ein sicherer Ort sein, ein Ort, wo Heilung und Befreiung stattfindet und wo Menschen ein langes Leben in Kraft und Gesundheit führen werden. Das ist meine Vision für diese Gemeinde. Und darum wollte ich das hier doch mal klar sagen. Ihr Lieben, Gott liebt den Raucher, Gott liebt den Trinker, auch den Gelegenheitstrinker oder den, der wirklich nur Fläche am Abend trinkt. Er liebt jeden gleich, das ist nicht das Problem. Das Problem ist nur, dass einige früher als andere bei ihm sein werden. Und das würde ich gerne verhindern oder verzögern. So lasst mich euch einfach ermutigen. Lebt alkohollos, warum nicht? Probiert es doch mal. Macht doch mal ein Alkoholfasten für eine gewisse Zeit. Einige haben das versucht und es war eine gute Erfahrung. Wie wäre es, wenn ihr keinen Alkohol im Haus mehr hättet? Grundsätzlich nicht. Aber meine Gäste, die wollen doch ihr Bierchen. Meine Gäste kriegen seit 13 Jahren kein Bierchen mehr. Und die kommen trotzdem wieder. Wir haben gepflegte Bionade am Tisch. Es gibt andere gepflegte alkoholfreie Getränke, die man dann machen kann. Es gibt alkoholfreie Cocktails, da kann man ganz fantasievoll Dinge kreieren, die sehr lecker sind. Wisst ihr, wenn meine Kinder einen Christen sehen mit einem Glas Bier in der Hand, dann kommen die zu mir und sagen, guck mal, der trinkt ja Bier. Das ist doch ein Christ, oder? Die haben ein ganz gesundes Bild, was ganz wenige haben in unserer Zeit, über den Umgang mit diesem Gift. Welchen Umgang sehen sie bei dir? Was sehen sie bei dir? Sie werden das tun, was du heute tust. Und du tust heute das, was deine Eltern gestern taten. In aller Regel ist es so. So lasst uns doch den Karren rumreißen und sagen, und wir machen es aber jetzt anders. Das ist die Ermutigung, die ich für euch habe. Und prägt ein neues Bild. Lasst eure Begeisterung nicht abhängig sein von irgendeinem alkoholischen Getränk. Brauchen wir doch gar nicht. Wenn ihr mich auf einer Party erlebt, ich bin 10-mal fröhlicher als der sich das sinnlos besäuft. Und ich habe am nächsten Morgen keinen Kater. Genau, ich kann mit Katzen sowieso nicht so, also mit Katern auch nicht. Ich habe es eher mit Hunden. Ne? Halleluja. So, jetzt kommt der dritte Punkt. Nachdem ich euch gesagt habe, wer der Begeisterer ist und womit ihr euch bitte nicht so begeistern sollt, möchte ich euch jetzt sagen, werde begeistert. Empfange den Heiligen Geist. Im 1. Korinther Kapitel 14 gibt Paulus ein paar ganz wichtige Hinweise darauf, wie das mit dem Heiligen Geist eigentlich ist. Er lässt keinen Zweifel daran, dass jeder, der von neuem geboren ist, den Heiligen Geist empfangen hat. So brich also mal nie den Stab über irgendeinen Christen aus irgendeiner anderen Gemeinde, der jetzt nicht in Zungen redet. Das ist genauso ein Christ, der kommt genauso in den Himmel wie du und ich auch. Der Unterschied an dieser Gabe ist folgender. Im 2. Vers schreibt er, 1. Korinther 14, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr eine Gebetssprache habt, die der Teufel nicht versteht? Ich finde das cool. Ich kann mit Gott kommunizieren, weil mein Geist in mir, mit seinem Geist, er kommuniziert. Und er gebraucht meine Lippen dazu. Finde ich fantastisch. Wisst ihr, manchmal komme ich in Gebetssituationen, wenn jemand ein Gebet empfangen möchte. Und da habe ich nicht sofort die Lösung. Ich weiß nicht immer ganz klar, wie bete ich jetzt. Und dann fange ich an, in neuen Zungen zu beten. Einfach so. Und während ich das mache, spüre ich, wie dieser Kontakt gerade läuft. Ja, wie da hin und her Reden fließt, von Gott her. Und auf einmal weiß ich, genau in diese Richtung geht es weiter. In diese Richtung bete ich. Und dann kommen die Durchbrüche. Manchmal weiß ich auch gar nicht, wie ich für eine Person beten soll. Gerade wenn sie eine schwere Krankheit haben, ich kenne sie vielleicht gar nicht. Und dann bete ich einfach nur im Heiligen Geist. Und Dinge kommen dann zustande und verändern sich. Weil er hat immer die richtigen Worte, auch wenn ich sie nicht habe. Also eine Sache ist, im Heiligen Geist zu beten, heißt, ich rede mit Gott Geheimnisse. Ich rede über Dinge, die der Teufel nicht versteht. Das zweite, was er beschreibt, im Vers 4, wer in einer neuen Sprache redet, erbaut sich selbst. Also ganz ehrlich, manchmal, wenn ich morgens aufstehe und der Wecker sagt 6 oder 6:30, für mich ist das schon früh, ich bin eher so ein Nachtmensch, ich kann arbeiten bis 1, kein Problem, aber morgens bin ich nicht so der Frischste. Und manchmal stehe ich dann auf und denke, oh, der Tag ist da, Halleluja. Und dann geht mir nicht viel mehr über die Lippen als ein Cura la prosiam baria tus tocona vasua. Während ich das tue, während ich diese Geistessprache betätige, passiert in mir etwas. Meine Mundzüge gehen nach außen. Meine Augen fangen an zu glänzen. Auf einmal sehe ich positive Aspekte in diesem neuen Tag, die ich vorher nicht sah. Ja, der Heilige Geist ermutigt mich. Auch ich erlebe Situationen der Entmutigung in meinem Leben. Auch in meinem Dienst, dass Leute mich verletzen oder unfair mit mir umgehen und all das geschieht mir auch, wie dir. Und dann nehme ich das ganz oft als meine erste Krücke. Bevor ich dann der große Glaubensheld bin und genau das Richtige sage, fange ich erstmal an. Cura la bossiam barolo bossamboratia. Ich lobe dich, Herr. Einfach so. Und ich merke dann, wie dann seine Zuversicht wieder kommt, wie er mein Tröster ist in dem Moment, wie er mir auch dann die Worte gibt, die ich brauche, um hier auch herauszutreten aus dieser Situation. So ist es so schön, dass wir uns selbst erbauen dürfen mit dieser Sprache. Und dann fragen mich Leute, muss ich das denn unbedingt haben? Nein. Musst du nicht. Musst du nicht. Du kannst auch ohne das leben. Du kannst auch ohne das in den Himmel kommen. Aber wenn du diese Salbung hast, dieses Mehr an Salbung, denn das ist es, dann hast du auch eine größere Autorität im Dienst, was auch immer du tust. Ob du einfach nur deinem Nachbarn zum Essen einlädst oder ob du irgendwo predigst. Die Autorität in deinem Dienst nimmt zu durch diese Taufe im Heiligen Geist. Die Jünger damals waren alle im Heiligen Geist getauft. Und jeder, mit dem sie gebetet haben, empfing diese Taufe im Heiligen Geist. Und jeder fing auch an, in neuen Zungen zu sprechen. Das war eine beständige Begleiterscheinung dieses Gebets. Das ist, was wir Pfingsten feiern. Das Taufen im Heiligen Geist. Darum geht's. That's all about. So, wenn du das nicht hast, lass dich ganz arg ermutigen, hier heute etwas zu empfangen. Denn A, es kostet nichts. B, es ist für jeden Christen. Und C, es wird dir so gut tun. Amen. Als ich noch so klein war, im Glauben, so, ganz frisch bekehrt, dann ging ich zu Veranstaltungen der Full Gospel Business Ship, also der vollen Evangeliums Geschäftsleute, und die beteten alle in neuen Zungen, alles so würdige Unternehmer, und die beteten in neuen Zungen, und ich dann dachte, boah, bis dahin kann ich das nur, dass das ein Pastor macht, ne? Aber dann waren noch mehrere, und dann rief einer auf, wer das will, komm nach vorne, wir beten und du empfängst es. Ich dachte, hä? Ich? Ich bin ganz jung im Glauben, ich habe überhaupt keine Ahnung von irgendwas. Ich habe nur Jesus lieb, sonst weiß ich nichts. Und nein, die luden uns ein, meine Frau war dabei, warst du auch dabei, Mama? Waren alle an demselben Tag. Und luden uns ein, das war in Gießen damals. Und wir gingen nach vorne, nicht so sehr glaubensvoll, weil das warf mein Weltbild, mein Paradigma völlig um. Ich dachte, das ist doch nur was für leidende Personen im Reich Gottes. Und da war ich weit entfernt von. Und die beteten mit uns und sagten, jetzt habt ihr es empfangen. Du fängst an, einen neuen Zungen zu beten. Ne? Und ich dachte, ja gut, meine Mama ist ja länger, glaube ich, als ich. Die ist ja schon ein Jahr Christin. Die ist ja auch würdig. Aber ihres und ich, wir empfingen scheinbar nichts. Das war deprimierend. Weil jetzt wusste ich, dass ich recht hatte. Aber der Prediger damals sagte zu uns, es ist kein Problem, wenn er jetzt noch nicht in neuen Zungen spricht. Ihr müsst das weiter üben. Üben. Wie kann ich was üben, was ich nicht kann? Der Herr macht das schon, weil mit jedem, mit dem wir beten und der das im Glauben annimmt, hat es. Okay, ich fühlte mich abgefertigt, ging nach Hause, schlief ein, wachte auf, war nichts mit neuen Zungen. Ich habe auch nichts gefühlt in dem Ganzen. Ne? Ich bin nicht so der emotionale Mensch bei sowas. Ah, dann ging ich ins Bad, rasierte mich und während dem Rasieren, Halleluja! Da war's! Was? Völlig unerwartet, wirklich, so war's. Völlig unerwartet. Und ich ging freudestrahlend zu meiner Frau und sagte, guck mal, ich hab's gut, oder? Und ich hab's nicht. Wie war es? 2 Wochen? 3 Tage, gut. Ich kam mir vor mit 2 Wochen. Sie war so traurig. Und ich sagte, dann kriegst du es auch noch, weil der hat ja offensichtlich recht gehabt, der Mann, der das da gesagt hat. Ne? So, ich möchte euch einfach Mut machen. Es geht nicht darum, dass jetzt jeder sofort redet. Meistens ist es so. Und oft liegt es daran, dass wir ein falsches Bild haben. Hätte ich das Bild damals gehabt, hätte ich das ein paar Mal gehört, dass tatsächlich jeder auch sofort in neuen Zungen betet, dass das normal ist. Ich glaube, ich hätte an dem Abend schon in neuen Zungen gebetet, wo wir das Gebet empfingen. Aber ich hatte eine andere Vorstellung. Ich weiß nicht, wie deine ist. Vielleicht bist du längst vorbereitet von Gott und sagst, das ist genau, worauf ich warte. Jetzt ab geht's und los. Neulich waren 2 junge Damen hier bei mir. Die Tara und die Luisa, die kamen hier zu mir nach dem Gottesdienst und sagen, hey, wir wollen die Taufe im Heiligen Geist. Da sag ich, prima, komm, wir beten. Haben gebetet. Ich glaube, Tara fing sofort an, in neuen Zungen zu beten. Ne? Und bei ihr war das so ein bisschen zögernd. Luisa sprach ich dann eine Woche später, sage ich, und wie ist alles da? Klappt. Sag ich, Halleluja. Ihr Lieben, wir machen das auf jedem Bevo. Wir machen das am Alpha-Kurs. Ist das jetzt auch, glaube ich, angeboten worden, das Gebet, Guido? So, und wir machen es heute immer wieder. Heute ist der Tag des Heiligen Geistes, der Tag dieser Taufe, wo wir die feiern. Und da möchte ich euch doch einladen. Im Lukas-Evangelium steht, wenn nun ihr, die ihr böse seid, ich weiß, ihr fühlt euch jetzt nicht so, aber tatsächlich sind wir von unserem Grundkern eigentlich alle damit gemeint. Ja, weil ohne Jesus waren wir alle nicht die Helden. Ja? Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Gibt es hier irgendeinen Zweifel, dass Gott das wirklich ernst meint, nach so einer Bibelstelle? Wenn ich mache bestimmt Fehler, aber ich liebe meine Kinder und ich versuche alles Gute zu tun für sie. Ha, du auch, oder? Und wenn wir das schon machen, die wir nicht Gott sind, weit davon entfernt sind vielleicht. Und er sagt, wie viel mehr werde ich als Gott euch den Heiligen Geist so bereitwillig geben, wenn ihr nur darum bittet. Wenn ich sehe, ihr wollt ihn. Ha! Halleluja! Ja, ich meine, ihr seid ja heute so ein bisschen müde, aber ich bin begeistert. Und dann steht im Galater 3, schreibt Paulus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Er sagt also, der Weg ist ganz einfach, durch den Glauben. Oh, wie mache ich das? Wie bist du von neuem geboren worden? Wie hast du eine Heilung empfangen? Ganz genauso. Du hast es geglaubt, du hast es ausgesprochen und du hast es empfangen. Und genau das passiert hier. Wenn du sagst, ich glaube dir, Pastor, weil das Wort Gottes sagt es und ich will das, dann komm nach vorne. Jetzt. Ach ja, wenn keiner anfängt, ne? Muss niemand. Aber wenn du sagst, ich hätte das gerne und ich sehe auch keinen Grund, warum ich das nicht nehmen sollte, ich bin hier unverschämt, denn so sollen wir als Christen sein. Ich bin unverschämt. Ich nehme das, was Gott für mich so gerne bereitstellt und ehre ihn dadurch, dass ich es annehme. Ist da jemand oder ist da niemand? Also ihr seid schon alle geistgetauft. Das wusste ich gar nicht. Okay. Ich mache es nochmal anders. Ich frage mal mit Handzeichen. Ist jemand da, der sagt, eigentlich hätte ich es schon gern? Ah, da ist doch jemand. Ja, da ist ja noch jemand da. Ich weiß ja, wie das ist. Man sitzt in so einer Versammlung, vielleicht das erste, zweite, das dritte Mal. Und dann macht keiner einen Anfang. Wenn da ja schon 10 Stunden, ne? Dann beten wir jetzt mit dir, meine Liebe. Komm nach vorne. Guido, ich möchte, dass du mitbetest. Und wenn noch jemand sich das jetzt anders überlegt, weil da jetzt jemand kommt, dann komm einfach noch dazu. Gebetszeit. Wenn ich Gebetszeit habe, spreche ich bestimmt die Hälfte der Zeit in neuen Zungen. Immer wieder zwischendrin und es inspiriert mich, ich kriege neue Impulse, was zu tun ist, für wen ich noch beten kann oder für was ich beten soll, was ich danken darf. Das ist, was der Herr tut. So macht es nicht zu einer großen Wissenschaft. Es ist was ganz, ganz Natürliches. Es ist so natürlich wie Atmen, in neuen Zungen zu beten. Das ist das, was die Urchristenheit ausgemacht hat. Ja, heute werden Pfingstgemeinden manchmal ein bisschen komisch angeguckt, weil die in Zungen beten. Was ist das für eine Gruppe? Hey, das ist biblisch, das ist urbiblisch. Versuch das mal zu überlesen im Neuen Testament. Kriegst du gar nicht hin. Steht viel zu oft drin. Nicht nur in der Apostelgeschichte. Aber in der Apostelgeschichte von A bis Z, von Anfang bis Ende. Immer geschah das. Könnt ihr euch jetzt einen langen Exkurs drüber geben. Spare ich uns aber. Halleluja. Mein vierter Punkt ist der letzte und der kürzeste. Der Grund der Begeisterung. Könnte auch sagen, die Absicht. Warum sollen wir denn so begeistert sein? In der Apostelgeschichte lesen wir 2 Erklärungen dazu. Die eine ist das, was Petrus nach dem Pfingsterlebnis erklärte, um das Geschehene aufzuklären, um zu sagen, was war das eigentlich? Was waren das für Zungen? Was war das mit dem Heiligen Geist? Er sagte, das ist, was durch den Propheten Joel vorhergesagt wurde. Und es wird geschehen, heißt es nämlich in diesem Propheten, in den letzten Tagen spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Erinnert euch, nicht nur Propheten, Könige und Priester, wie im Alten Testament, sondern ab der Auferstehung Jesu, oder vielmehr ab des Pfingsterlebnisses, wurde der Heilige Geist für jeden zugänglich. Er drängt sich niemand auf und auch nicht jeder hat ihn automatisch. Sondern ich bekomme ihn, indem ich von neuem geboren werde, wenn ich eine Entscheidung für Gott treffe, dann empfange ich den Heiligen Geist. Und B, wenn ich als gläubiger Christ sage, Herr, ich möchte die ganze Ausrüstung, ich möchte diese Taufe im Heiligen Geist auch haben. Und dann empfange ich sie eben im Glauben und nehme sie an. Und dann unsere Schriftstelle vom Anfang, ihr werdet Kraft empfangen, sagte der Herr, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und, das Und ist wichtig, denn das Und erklärt wozu. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ich weiß nicht, wo dein Jerusalem ist. Vielleicht ist es einfach der Ort, wo du wohnst. Vielleicht ist es deine Familie erstmal. Vielleicht ist es der Arbeitsplatz. Dann Jerusalem, dein Bereich. Aber dann steht da nicht Komma, sondern es steht und. Das heißt, wir werden nicht warten, bis unser Jerusalem gläubig ist. Das habe ich mal als Lehre gehört. Wir müssen ja erstmal unser Jerusalem erretten. Also erstmal unsere Familie. Wenn mein Mann nicht bekehrt ist, kann ich auch niemandem anderen von Jesus erzählen. Das steht da nicht. Das steht da nicht. Da steht, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria. Er spricht von einer Gleichzeitigkeit. Klar, manche gehen den Weg, manche den, aber letztendlich sollen wir, wo immer wir sind, Zeugen sein. Und dass das funktioniert, hat uns die erste Gemeinde in Jerusalem, die ersten Christen, die haben uns das sehr eindrücklich gezeigt. Die hatten noch keine Düsenjets und Hochseeschiffe. Die haben mit einfachsten Mitteln ihr kurzes, viel kürzeres Leben, als wir es heute haben, verwendet, um das Evangelium in einer Generation in die ganze damals bekannte Welt zu exportieren. Wir fragen uns, wie kann ich jemanden für Jesus gewinnen? Hey, was haben wir für Chancen? Wir leben in einem Land, das 98% Nichtchristen beinhaltet. So viele? Ja. Ja gut, 2/3 sind noch in irgendeiner Kirche. Davon rede ich ja nicht. Ich rede ja nicht von Religion. Ich rede ja von wiedergeborenen Christen, von bekennenden Christen, die wirklich nach biblischem Maßstab Christen sind, nicht nach irgendeinem religiösen. Wir haben hier einen riesigen Markt zu bedienen. Wenn ich in Guatemala wohnen würde, würde ich von 10 Leuten nur 4 treffen, die nicht Christen sind. Wenn ich in Kenia lebe, nicht Christen, nicht pfingstliche Christen, so muss ich sagen, es geht nicht nur um Christen. Wenn ich in Südkorea bin, dann habe ich wirklich 40% oder 45% inzwischen der Bevölkerung sind Christen. Die meisten davon charismatisch pfingstliche. In Kenia die Hälfte der Einwohner, mehr als die Hälfte, sind pfingstlich charismatische Christen. Und es gibt auch noch Evangelikale und andere. Ne? So, die haben nicht viel Chance. Wenn ich nach Amerika fahre, da geht jeder Zweite geht in den Gottesdienst jeden Sonntag. Da sind ganz viele Christen in den USA. Da jemanden zu finden, der wirklich keine Ahnung hat, wer Jesus hat, das ist schwer. Das ist schwer. Viele halten sich für Christen, viele sind es auch. Und die, die es nicht sind, die wollen auch nicht. Die wissen schon alles, so ungefähr. Aber wir haben hier ein Land, wo eigentlich keiner wirklich weiß, was eine Beziehung mit Jesus ist. Wir haben so eine Chance. Das kann dein Kollege sein, das kann die Kindergartenmutter sein, deines Sohnes oder wer auch immer. So viele Leute, die keine Ahnung haben, dass sie auf dem besten Weg in die Hölle sind und dass Jesus und der Heilige Geist sie völlig erneuern wollen, ihnen ein Leben schenken wollen, was sie sich schon immer gewünscht haben. Weil das ist, was passiert. Und das ist, warum wir diese Salbung haben. Diese Taufe im Heiligen Geist ist uns die Triebfeder, die Ausrüstungskraft, um hinzugehen. Das sind die Schuhe des Evangeliums, um zu gehen. Das ist der Panzer, der uns schützt, auch vor den feurigen Pfeilen, vor Verletzungen und Ablehnungen. Wir geben trotzdem nicht auf, wir gehen weiter. Manchmal gehen wir zu früh auf. Gerade wenn wir noch so selbstzentriert sind. Jede Ablehnung wird uns dann sofort, mache ich nie wieder und sowas. Hey, warum? Weißt du, was die Industrie macht? Die verschickt 1 Million Briefe und weiß genau, dass nur 3.000 von diesen Briefen eine Bestellung erfolgt. 3 Promille, das ist ungefähr der Wert. Die können sich ja jetzt auch cremen, oh, ich bin abgelehnt worden von so vielen Menschen. Keiner will mein Produkt kaufen. Nö, die wissen ganz genau, es sind 3 Promille, die kaufen. Aber die 3 Promille kaufen nicht nur, sondern die machen auch wieder Werbung. Weil wenn die begeistert sind vom Produkt, dann kaufen 10 andere wieder wegen einem. Und auf die Weise macht es Sinn. Wir als Christen, wir gehen dann zu einem hin, zu 2 und zu 3 und die sagen alle, nee, danke, interessiert mich jetzt nicht. Und dann hören wir auch von Jesus zu erzählen. Stimmt's? Also ich war so. Bis ich gelernt habe, Moment mal, es geht doch gar nicht um mich, ob mich jemand ablehnt oder, das ist doch gar nicht mein Problem. Ich bin doch hier als Beauftragter, wie gesagt, als Botschafter von Gott. Ich habe hier einen Job zu tun. Ich habe hier von jemandem zu erzählen, der so gut ist. Ich habe das beste Produkt, in Anführungszeichen, was es überhaupt auf diesem Planeten gibt. Wie kann ich schweigen, wenn ich weiß, was die andere Seite bringt? Wie kann ich schweigen, wenn ich weiß, dass Menschen auf ewig verloren gehen, wenn sie Christus nicht annehmen? So, wir haben was zu tun und der Herr hat uns den Heiligen Geist als Kraftquelle mitgegeben, mit dem wir das tun können. Halleluja. Ich habe hier noch eine schöne Prophetie, aber die spare ich uns jetzt aus Zeitgründen. Werde ich ein andermal euch weitergeben. Ist schon ein bisschen älter, 60 Jahre alt, ich kann da noch ein Jahr warten. Aber wir feiern jetzt zusammen Abendmahl und da freue ich mich drauf. Ja, ist 60 Jahre die Prophetie, aber ist wie für heute geschrieben. Manche dieser Schätze gräbt man hier und da mal aus. Der Herr hat uns gesagt, dass wir zusammenkommen sollen, um sein Mahl zu feiern. Ich hatte jetzt ein ganz tolles Gespräch mit katholischen Geschwistern, die haben mir dann erzählt, dass Jesus ja genau in der Hostie wohnt. Da habe ich gesagt, nee, das stimmt eigentlich nicht wirklich. Da waren wir uns also nicht einig. Aber ich fand ihn so süß. Er hatte Jesus so lieb. Wisst ihr? Katholiker, er gibt eine Zeitung raus mit seiner Frau. Wir hatten so eine gute Zeit zusammen. Aber hier haben wir ein ganz anderes Verständnis. Weil meine Bibel sagt nicht, dass das Jesus in Persona ist, den wir jetzt da aufessen. Sondern, dass wir hier ein Gedächtnis mal halten. Sind ja nicht wirklich blutrünstig. Ne? Wir halten ein Gedächtnis mal. Das ist, was die Bibel tatsächlich über das Abendmahl sagt. Das ist ganz entspannt. Früher haben die Leute den Christen ja vorgeworfen, die essen Kinder und so und trinken Blut und so, weil sie das nicht verstanden haben, was wir hier machen. Wir haben hier kein Blut, wir haben auch keinen Wein hier drin, wir haben hier Saft drin. Wir feiern die Auferstehung und vorher den Tod unseres Herrn. Denn durch die Auferstehung ist der Heilige Geist uns zugänglich geworden. Überleg mal, wir feiern hier auch Pfingsten mit dem Abendmahl. Und zwar in großer Dankbarkeit. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte. Es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst. Und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. So möge es bei uns nicht sein, sondern wir prüfen, wie wir das Abendmahl nehmen, ob unsere Herzen vorbereitet sind, ob wir wirklich eine Beziehung zu Christus haben, ob wir uns verbindlich einer Gemeinde zugehörig fühlen. Das muss nicht diese hier sein, es gibt viele gute Gemeinden, aber dass ihr verstanden habt, was der Leib des Herrn eigentlich ist. Nämlich der Leib des Herrn, das sind wir, das ist seine Gemeinde. Diese Gemeinde und jeder andere auf diesem Planeten gehört zum Leib des Herrn und die will geachtet sein. Halleluja.